Wir machen weiter mit der Zeit von 1988 bis 1993. Wir waren ja bei den Fortsetzungen, also dass die Blockbuster allmählich ein Produktionsbudget erreichen, dass man das Risiko nicht eingehen kann, dass es floppt oder nicht eingehen will. Ähnlich wie heute bei den Spielen, sodass man lieber auf Fortsetzungen setzt als auf neue Franchises. Was dann zu entsprechend vielen, weiterhin zu billigen Adaptionen führt, weil Computerspiele Spielzeuge sind, die zum Kinostart rauskommen müssen, aber nicht wirklich als eigenständige Werke, die irgendwie von Interesse für die Filmproduktion sind, angesehen werden. Das bringt Spiele so ein bisschen in Verruf, weil das natürlich Spiele sind, die sich verkaufen, wenn jemand den Film mag und dann merkt, boah, crappy Videogame, und dann entsteht so dieser Eindruck, Videogames sind eigentlich so billige Marketingware und nicht wirklich, also medial ist da bei diesen Spielen wenig zu holen. Da habe ich letztes Mal aufgehört, dass Mitte der 90er das Genre des Actionfilms sich so ein bisschen totläuft, weil man nur also eine bestimmte Anzahl von Malen einen starken Mann durch ein Heer von Gegnern schicken kann, ohne dass das Publikum gelangweilt ist, sodass sich, wie bei allen Genres, ab 1993 der Actionfilm zur Parodie wendet oder zur Intermedialität, also zum Zitat. Das geht anderen Genres auch so. Meistens verschwinden die dann erstmal in der Versenkung, wenn es dann zu viele Western-Parodien gibt oder Fantasy-Parodien, dann merkt man, das Genre ist tot oder es braucht eine Erneuerung, die derzeit nicht ansteht. Und dann kommen so die Resteverwerter, die halt die ganzen Highlights der letzten Jahre aufsammeln und in irgendeinem dritten Film zusammenfassen. So Demolition Man war so ein Beispiel, in dem Sylvester Stallone noch so als alter Haudegen aus den 80ern in die Zukunft kommt und wo es keine Gewalt mehr gibt, weil alle friedlich sind, und der muss aber einen Schwerverbrecher jagen, der auch aus seiner Zeit kommt, und die stellen da die Zeit auf den Kopf und zitieren ganz viele Action-Klischees. Sie müssen ja der Welt erklären, warum die irgendwie so miteinander umgehen, und das können sie, indem sie halt erklären, dass man das in den 80ern oder 90ern so gemacht hat. Aha, lernt man das da. Könnten Sie die Gespräche auf ein nicht mehr hörbares Maß runterdämmen, bitte? Wie stört das? So, in Last Action Hero ist es interessanter, Schwarzenegger als Actionheld. Sein größter Fan ist so ein kleiner Junge, der geht ins Kino und wird in diesen Film gesaugt. Und das ist so, das kennt man schon, Filme, die in Filmen spielen. Also das Kino oder der Film, der sich selbst thematisiert, selbstreflexiv ist. Und der Junge, der kennt ganz viele Actionfilme und mag vor allem die mit Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, er wird sogar auch namentlich so benannt. Und dann erklärt er ihm aber, dass er Held in einem Film ist und deswegen kann ihm nichts passieren. Und deswegen ist er in jeder Situation, kommt er auch wieder sauber raus und alles in Ordnung. Und dann lernt sozusagen der Filmheld über die Tropen des Actionfilms Bescheid. Und aber dann der Böse entkommt dann in die Außenwelt und er hinterher. Und dann trifft er sich selbst als Schauspieler bei einer Gala. Und also das Ganze ist so ein Film, der so ein bisschen mit der Medialität des Films spielt. War groß rezipiert in den Filmwissenschaften, weil man endlich mal einen Film hat, der sich als Medium selbst referenziert. Das passiert gar nicht so oft. Bei Spielen würde man sagen, vielleicht Stanley Parable entspricht dem. Als Spiel gibt es ja auch nicht viele Spiele, die das Medium Spiel hochnehmen. Und ist es doch nicht so schwierig, oder? Also flüstern Sie doch einfach. Das muss doch zu schaffen sein. Ich sag's doch, also stört mich einfach. Ist nicht schlimm, aber dann, also machen Sie einfach schriftlich oder irgendwie. Das ist doch nicht so schwierig. Das empfinde ich als außerordentlich unhöflich, wenn Sie nach der dritten Ansage das immer noch meinen, dass Sie ganz dringend jetzt mit Ihren Nachbarn reden müssen. Machen Sie es, also flüstern stört mich gar nicht. Stimme stört mich außerordentlich. Das ist auch nicht so schwer, glaube ich. Gut. True Lies ist auch ein Schwarzenegger-Film, der ein Jahr später rauskam, indem er im Grunde genommen auch nochmal so den starken Macho rauskehrt, aber so undercover sein muss und seiner Frau erklärt, dass er eigentlich nur ein Vertreter sei. Und das ist so ein, im Prinzip ist es eine, na nicht mal, es ist keine Parodie, aber so eine intermediale Referenz auf James-Bond-Filme, gepaart mit so einer etwas merkwürdigen Romantikgeschichte. So, das ist nochmal so das Highlight des Actionfilms der 80er und dann verschwinden sie. Also es gibt die dann noch, also dann gibt es halt neue, die dann auftreten und den Transporter und den, also es gibt verschiedene andere in jedem Land, die bis heute so den starken Mann durch die Kinogeschichte schicken, aber diese Filme haben nichts mehr zuzufügen. Das Genre ist durch und Action muss sich dann anders definieren. Insbesondere, das kommen wir aber dann in einem späteren Block, durch die Öffnung des Ostens oder durch die chinesische Kino, was dann so den Kung-Fu-Teil wieder hinzubringt. Hier gibt es eine schöne Parodie übrigens aus der, also von den, ich glaube von vor 2 Jahren, Kung Fury heißt die. Wenn Sie mal alle 80er-Jahre-Tropen in den 30 Minuten zusammengefasst sehen wollen, dann schauen Sie, das gibt es kostenlos im Netz. So, also mit irgendwie Dinosauriern, Wikingern, Kung-Fu, Cyberspace, Nazis und einem Helden, der sie alle platt macht, coole Sprüche drauf hat und auch im Dunkeln eine Sonnenbrille trägt. Also das ist so eine Mischung aus Karate Kid und allen, der, also Sie können mal zählen, wie viele Filme da zitiert werden. Ich will ihn jetzt nicht zeigen, aber es ist vielleicht auch wieder so ein Beispiel für unsere Zeit, dass man mit den Symbolsystemen der Vorgängergeneration nur noch als Steinbruch umgehen kann. Also man kann die alle zitieren und auseinanderschneiden, wieder zusammensetzen. Und man muss überhaupt nicht mehr versuchen, was Neues zu machen in dem Bereich, weil eigentlich alles schon geschehen ist. Was man aber machen kann, ist neu kompilieren. Also das Zitat und die Rekompilation oder das Zusammenmischen, das Resamplen, das sind die Ausdrucksformen, die man heute hat, in der Zeit, in der eigentlich alles schon da war. Zumindest entsteht der Eindruck und es ist sehr selten, dass wirklich was Neues kommt. Wenn da mal was Neues kommt, wird es auch entsprechend gefeiert. Aber der Hunger nach Bildern oder nach Geschichten ist viel größer als die Innovationskraft, sodass man sich dann eher auf solche, eben solche Resamples zurückziehen kann. Pixar macht das dann auch, indem sie Filme rausgeben, die halt andere, alle Märchen werden dann zitiert oder alle Computerspiele oder alte Filme und so. Dieses ständige intermediale Cross-Referenzieren ist ein typisches Merkmal unserer Zeit, in der man gar nicht mehr versucht, originell zu sein und, also so inhaltlich originell zu sein und vor allem sich auch nicht mehr ernst nimmt. Diese Figuren, die konnte man in den 80ern noch ernst nehmen, heutzutage geht es nur noch mit so einer ironischen Brechung, damit das überhaupt erträglich ist. Also das wären aus der, also das ist ja jetzt nur ein Werk von heute, aber in dem man diese ganzen trashigen Referenzen der 80er findet. Andere kulturelle Ereignisse in den späten 80ern ist die Demoszene, die sehr stark wird bei Homecomputern. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass die Homecomputer als Verbreitungsweg vor allem die Raubkopie hatten. Also einer kauft es oder kriegt es irgendwo her, kopiert es, verteilt es auf dem Schulhof oder bis hin zu inseriert in der Zeitung, hier schick mir 20 D-Mark, dann kriegst du 20 Disketten. Das war alles noch nicht so richtig illegal oder es wurde nicht richtig verfolgt. Der wirtschaftliche Schaden war immens. Also es gab nicht wenige Firmen, die einfach pleite gingen, weil sie zu wenig Stücke verkauft haben von ihren Spielen, obwohl jeder das Spiel hatte. Nur die haben es halt alle kopiert. Parallel dazu, also es gab so eine Community, die halt sich auf das Cracken von Spielen spezialisiert hat und vor dem Spiel immer so kurzen, hier, das sind wir, die ihr Cracker-Handle untergebracht haben. Das entwickelte sich dann aber Ende der 80er, also dieses Cracker-Handle, das gab es schon sehr früh, entwickelte sich zu einer eigenen Szene, der Demo-Szene, die versucht, mit möglichst wenig Platz, vielleicht nur 2 Kilobyte, möglichst umfangreiche audiovisuelle Produktion hinzubekommen. Die hat sich dann auch verselbstständigt. Das gibt es bis heute. Eine Szene, die sich dann einmal im Jahr trifft und feiert und einen Wettbewerb veranstaltet, wer halt das größte Intro auf den kleinsten Platz bringt. Und wiederum aus der Szene entwickelt sich dann auch also da so eine Nostalgie-Richtung, dass man versucht halt noch alte Computer zu programmieren. Die können das noch. Und das wiederum so ein bisschen, was sie weitergeben, sodass es, als dann die Retro-Welle Anfang der Nullerjahre losbricht, immer noch das ganze Wissen vorhanden war, wie man die alten Computer auch bedient und auch weiterentwickelt wurde. Und bis heute kommen ganz spannende Produkte aus dieser Szene heraus. So, und das Letzte, was vielleicht noch zu nennen ist, weil es so selten passiert in der Geschichte des Spiels, ist Magic the Gathering. von Richard Garfinkel, der ein Spiel entwickelt, ein Kartenspiel, was es in dieser Form so noch nicht gab, nämlich das Sammelkartenspiel. Also Sie haben die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten. Das ist ein relativ komplexes Spielsystem, was dahinter steht. Aber das Neue und dann auch ewig oft kopierte ist die Möglichkeit oder auch die Pflicht, alles Vierteljahr neue Karten zu kaufen. Oder wann halt immer die neuen Editionen rauskommen, weil man damit sein Deck erweitern kann. Also man hat eine bestimmte Anzahl von Karten, die man sich vorher zusammenstellen kann. Die werden dann gemischt. Und dann muss man dafür sorgen, dass die Karten, die man braucht, rechtzeitig oben sind. Sie kennen das vielleicht von Pokémon oder von Yu-Gi-Oh! Und von vielen anderen dieser Spiele, die allesamt Kopien von Magic the Gathering sind, ja, so als was das, die Spielmechanik angeht. So, und das ist, insofern ist es was Neues, weil diese Form von Spiel gab es vorher nicht. Also Spiele, die mit unendlicher Menge an Spielmaterial, also nicht unendlich, aber dann doch beliebig viel, mit Karten, die dann auch gehandelt werden im Einzelhandel, so als besonders seltene Sammelexemplare und als konstante Einnahmequelle. Wizards of the Coast lebt ziemlich gut davon, so wie die Pokémon Company ziemlich gut von Pokémon-Sammelkarten lebt, die man auch als Spiel benutzen kann, aber für viele ist es dann, also gerade was Pokémon angeht, ist es erstmal so ein Sammelobjekt, du musst sie alle haben, gilt auch für die Karten. Also dann kauft man sich diese Packs und hofft, dass da noch irgendeine Karte drin ist, die man so noch nicht hatte. Bei Magic gibt es das dann auch, so dass verschiedene Spielertypen angesprochen werden. Die einen, die wollen immer gewinnen und müssen immer kaufen, damit sie die neuesten, besten Karten haben. Die Sammler, die wollen gar nicht spielen, die kennen auch die Regeln nicht, aber die wollen alle Karten haben, weil das so coole Fantasy, die haben die besten Zeichner der Fantasy-Szene da immer im Start. Und das sorgt dafür, dass wer ein erfolgreiches Sammelkartenspiel an den Mann bringt, der hat eine Lizenz zum Gelddrucken. Bis, muss man sagen, vor ein paar Jahren, die dann in den Computer wandern, sowas wie Hearthstone, aber auch Magic kann man inzwischen am Computer spielen, sorgt dann dafür, dass man Karten nicht mehr im Geschäft kauft, sondern von den Shops, dass man auch hier virtuelle Karten kauft, die man in seinem Deck benutzen kann. Und wie viele erfolgreiche Spiele, zum Beispiel Rollenspiele seien da zu nennen, wandert auch diese Spielmechanik dann in den Computer über. Erfunden wird es aber, ich glaube, 92 als Analogkartenspiel. Was passiert medientechnisch in der Zeit? Gigantisches, muss man sagen, weil Tim Berners-Lee 1989 am Kernforschungszentrum in Genf das World Wide Web aus der Taufe hebt. Das kommt nicht von ungefähr. Ich habe Ihnen ja schon die Geschichte des Internets geschildert, vom ARPANET, was sich so als universitäres Vernetzungsprojekt gestartet wurde, was dann vom Militär zum Teil auch vereinnahmt wird, aber das MILNET spaltet sich ab, sodass das ARPANET weiterhin vor allem ein universitäres Netz bleibt und Firmen und Forschungseinrichtungen, die sich das leisten können. Zum Beispiel gibt es halt und dann ab 84 wird es das Internet, weil es verschiedene Netzwerktopologien gibt oder verschiedene Netzwerke, die sich miteinander verbinden wollen. Und durch das Internet, was ja Netzwerke verbindet, ist es möglich. Es wird weltweit. Und Tim Berners-Lee arbeitet am CERN und hat das Problem, dass regelmäßig Gastwissenschaftler kommen aus aller Welt, die nur 3 Monate bleiben und die schreiben dann ihre Forschungsergebnisse, Protokolle von Sitzungen, irgendwas, was nicht wirklich archiviert wird. Das liegt auf der Platte und dann verschwinden die wieder. Und man weiß überhaupt nicht, was man alles weiß, weil das Wissen verstreut ist und auch nicht wirklich dokumentiert ist. Das ist sogenannte graue Literatur, die wird nicht von Bibliotheken erfasst. So, und dann überlegt er sich ein Dokumentenverwaltungssystem. Es gibt verschiedene Vorschläge, ein hierarchisch gegliedertes, wo oben steht dann alles über Atome, Elektronen, Protonen und dann kann man alles finden. Aber das funktioniert nicht, weil man Wissen zwar so absortieren kann, aber nicht wiederfinden, wenn jemand anders das Wissen irgendwie anders im Kopf hat. Sie kennen das, wenn Sie es kennen, aus Bibliotheken, wo man dann doch über den Katalog geht und nicht über die Systematik, weil dann steht halt Harry Potter nicht unter Fantasy, sondern unter Abenteuer und dann fragt man sich warum, aber es ist halt so und das ist dann, manchmal findet man gewisse Sachen nicht wieder oder in der Stadtbücherei hier steht Harry Potter, gibt es im Kinder, aber es gibt es auch im Erwachsenensegment, das weiß man nur, wenn man im Katalog nachschaut. So, also Kataloge funktionieren, so hierarchische Gliederungen funktionieren nicht. Und was Tim Berners-Lee sagt, ist, okay, dann sollen die Leute ihr Wissen halt selbst gliedern. Also die stellen das irgendwie ins Netz. Also wir bauen so ein World Wide Web, ein Hypertext-System. Hypertext ist ein Prinzip, das gibt es seit den 60ern als Idee, seit den 40ern gibt es solche Vorschläge, wie man Texte untereinander verlinken kann. Die wissenschaftliche Fußnote ist Hypertext und die gibt es seit dem 14. Jahrhundert, wenn Sie so wollen. Also dass ein Text auf einen anderen Text verweist, das ist nun nichts Altes, nichts Neues. Dass es elektronisch ausgewertet wird, das ist was Neues, aber dass die Ideen gibt, sobald es elektronische Texte gibt. Was Tim Berners-Lee macht, ist, nimmt dieses Prinzip Hypertext und baut eine Version, die man einfach bedienen kann. Indem er eben sagt, es gibt keinen zentralen Index, es gibt keine Stelle, die weiß, welche Dokumente wo liegen. Jeder kann seinen Text schreiben und einen Link setzen auf einen anderen Text. Und dann kann man das wieder finden und die relevanten Texte werden dann schon verlinkt werden. Er nennt es World Wide Web, also die arbeiten dann zu zweit dran und schreibt den ersten Browser. Das ist mindestens genauso wichtig, also ein Programm, mit dem man diese Texte erreichen kann. Das ist für Sie alles nicht neu, weil Sie natürlich das World Wide Web gut kennen, aber es ist entstanden, um ein Forschungszentrum, also als Dokumentenverwaltungssystem in einem Forschungszentrum, der schreibt in seinem Paper, ja, wir könnten da jetzt auch dafür sorgen, dass die Urheberschaft gesichert ist, dass man Geld für einzelne der Dokumente verlangen kann. Das ist alles bekannt, aber wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir sind hier einem wissenschaftlichen Forschungszentrum, da sollen die Informationen frei zirkulieren und um solche Fragen müssen wir uns keine Sorgen machen. Das schreibt er rein und das ist eines der großen Schwierigkeiten, mit denen wir es bis heute zu tun haben, wenn wir sowas wie E-Commerce, elektronische Zeitungen haben wollen, weil man die alle kopieren kann, weil man eben nicht die automatisch monetarisieren kann, das muss man künstlich nachrüsten, was dann doch zu eigenen Problemen führt. Das World Wide Web bleibt erstmal in CERN, aber jeder Wissenschaftler, der das erlebt hat, nimmt es mit nach Hause und sagt, boah, das brauchen wir auch, das ist total gut. Und ich weiß es noch, das war 92, fing das bei uns an der Uni an, dass es dann so das Gerücht ging, es gibt jetzt dieses neue, das World Wide Web, das ist total gut, weil man da ganz viele Informationen findet, die man für das Studium oder für seine Forschung braucht. Und dann hat sich das explosionsartig verbreitet. Das kommt dann allerdings erst, glaube ich, so in der nächsten Folie. Also es ging erst explosionsartig an den Internetknoten vorbei und das waren halt Universitäten, Forschungseinrichtungen, die genannten. Und jetzt, sie wachsen in der Zeit auf, da ist das World Wide Web synonym mit dem Internet. Also sie machen alles über www und für sie ist ein Browser, ob das jetzt Firefox oder Internet Explorer, Chrome ist das Internet. Mein Internet ist kaputt, heißt irgendwie meine Chrome-Installation spinnt. Und weil das so alles so verwachsen ist, dass man an die unterliegenden Schichten gar nicht mehr denkt. Sie schreiben E-Mails über World Wide Web, sie chatten über World Wide Web, sie laden Dateien über World Wide Web. Das waren alles mal einzelne getrennte Dienste. Und das www war ein Dienst unter vielen. Aber es hat dann im Laufe der Zeit alle anderen Dienste aufgesaugt und viel einfacher verfügbar gemacht, als dass ich jetzt ein extra Mail-Programm öffnen muss, ein extra Chat-Programm öffnen muss. Gut, mit WhatsApp ist nochmal was anderes, aber auch da gibt es ja entsprechende Clients. Aber WhatsApp wäre jetzt so ein Beispiel, was nicht im Web läuft. Aber Facebook ist eine Web-Applikation. Das kann man im Wesentlichen über den Computer genießen oder natürlich dann auch mobil. Aber das ist so. Die große Verwirrung entsteht dann in den 90er Jahren, was eigentlich das Internet ist. Es ist nicht das World Wide Web, sondern alles, was halt in diesem Internetsystem drinsteckt und das www ist ein Beispiel unter vielen. Was auch Anfang der 90er auf den Markt kommt, ist WLAN, also Wi-Fi. Das, was Sie inzwischen auch selbstverständlich in jedem Telefon verbaut haben, hat man Anfang der 90er als experimentelles, so dass man drahtlos irgendeinen Computer ins Netz bringen kann. Es gibt auch Laptops, das sind gewaltige, schwere Maschinen, so ein bisschen wie die ersten Autotelefone, die also mehr wiegen, als wenn man einen PC auf den Rucksack tragen würde, weil das alles extrem kompakt gebaut wird und schon sehr mächtig. Also so richtig tragbar ist es nicht. Aber man fängt damit an und da braucht man natürlich dann auch mobiles Netz, man braucht ja auch mobile Empfangsstationen. Es fängt an und wird sich dann später verbreiten, erstmal so lokal und inzwischen, das haben wir ja gerade das Gesetz letzten Freitag durch, dass keine Störerhaftung mehr in Deutschland ist, also man kann freie Netze anbieten und muss nicht mehr Angst haben, wenn man in einen Kaffee geht. Und nee, der Kaffeebetreiber muss keine Angst haben, wenn irgendeiner seiner Kunden eine Musikdatei runterlädt, dass er dann als Kaffeebetreiber haften muss. Mit solchen Sorgen hat man es aber in den Anfang der 90er noch gar nichts zu tun. Da ging es erstmal darum, wie kann ich einen Computer ins Netz bringen. Was wir auch haben, ich habe Ihnen letzte Woche ja von der CD erzählt, die Anfang der 80er auf den Markt kommt als Musikdatenträger. Die CD-ROM als Datenträger für digitale, also für Computerdaten, gibt es erst ab 1991 mit dem ersten Spiel, was damals als CD-ROM-Spiel auf den Markt kam, Sherlock Holmes Consulting Detective 1991, ist die Adaption eines Brettspiels oder eines so ein, naja, so nicht mal ein Brettspiel, sondern Sie haben in dem Spiel ganz viele Hinweise, denen Sie nachgehen können. Da müssen Sie Zeitungen lesen und das auswerten und Zeugen befragen, dann gibt es die Interviewmitschnitte und daraus müssen Sie dann die Schlussfolgerungen ziehen, die in den Dokumenten implizit enthalten sind. Und das wird digitalisiert und aus den Interviews mit Verdächtigen werden so kleine Videosequenzen gedreht. Das nutzt das Medium CD-ROM, weil das so viel Daten speichern kann, dass man die alten Spiele, wir brauchen mindestens 10 Disketten, das wären was, 10 Megabyte oder 14 Megabyte. Auf eine CD-ROM passen 650 Megabyte. Es gibt überhaupt kein Spiel, was auch nur annähernd diese Daten erfordert. Außer man sagt, okay, wir machen Full-Motion-Video, also richtig Videosequenzen. In der Hoffnung auch, dass die CD-ROM, damals träumte man so ein bisschen davon, CD-ROM löst die VHS-Kassetten ab. Das hat dann erst die DVD geschafft, weil dafür die CD dann doch zu klein war. Die Kompressionsalgorithmen waren noch nicht so gut. Aber man konnte so briefkartengroße Kurzvideos abspielen. Und das fängt an, ganz klar ausgelöst durch die Verfügbarkeit eines Datenspeichers wie CD-ROM. Die Konsolen werden kalt erwischt und rüsten nach. Also hier sehen Sie Sega-CD. Es gab dann so Add-ons wie so ein Diskettenlaufwerk, konnte man halt ein CD-ROM-Laufwerk anschließen, aber es gab keine Spiele, weil man ja nicht Spiele auf den Markt bringt, die dann nur 10% der Benutzer auch wirklich spielen können und die anderen nicht, weil sie nicht dieses Gerät haben. Insofern ist es als Add-on ziemlich sinnlos. Erst Mitte der 90er wird es mit der PlayStation Standard. Die liefert einfach ein CD-Laufwerk mit. Damit konnte man dann sowohl Musik hören als auch Spiele spielen. Also man brauchte nur noch ein Gerät. Das war natürlich ein echtes Verkaufsargument. Weil so ein CD-ROM-Spieler oder ein CD-Spieler war jetzt auch nicht so billig. Und dann konnte man sich überlegen, okay, ich kaufe mir ein Gerät als Spielekonsole und als Musikstation. Und das war einer der Verkaufsgründe für die PlayStation dann ab 95. Computerspiele können wir hier wieder relativ rasch abhandeln, wobei Computer sind ja über alle Dispositive, Konsolen, PCs, Arcade. Auf Konsolen gibt es noch die NES, die klingt aus, die NES, Nintendo Entertainment System, dritte Generation ab 85 in Amerika und Europa. Die bringt als Innovation eigentlich noch Super Mario Bros. 3 hervor. Was insbesondere die Nichtlinearität haben wir schon bei Mega Man gesehen, aber hier gibt es halt wirklich einen Pfad und Sie können sich nach jedem Level entscheiden oder nach vielen Leveln entscheiden, wo gehe ich lang, gehe ich links lang oder gehe ich rechts lang. Ist für das Spiel fast völlig egal, unerheblich, aber die Idee, dass man eben nicht ein lineares Arcade-Spiel ähnliches Level-Design hat oder World-Design, dass man sich da durcharbeiten muss, die ist... Naja, neu ist sie auch nicht. Das kannte man aus Adventures, Text-Adventures, dass man sich manchmal entscheiden kann. Aber es ist zumindest in Spielen in dieser Form kaum umgesetzt. Ist außer in so Open-World-Games oder in so Action-Adventures, so bei Zelda kann ich mich auch schon frei bewegen. Aber hier hatte ich die typische Levelstruktur eines Plattformers und dennoch die Möglichkeit, Level, die mir zu schwer sind, zu umgehen, indem ich einen anderen Pfad nehme. A Boy and His Blob ist noch ein Spiel, in dem es ein verhältnismäßig klugen Partner, KI-Partner gibt. KIs waren bis dahin in der Regel Gegner, die dem Spieler im Weg stehen. Hier hat man mal einen, der mitgeht und der auch mitdenkt, also der dem Spieler unterstützt. Das haben wir heute, das ist so der Vorläufer von Ellie oder von Elizabeth, die ja dann auch vom Computer gesteuert werden, aber den Spieler unterstützen mit Ressourcen, Hinweisen oder Spielmechaniken, die ohne sie nicht möglich sind. A Boy and His Blob ist auch so, an dem Blob können sie halt verwandeln. Der verwandelt sich in alles, was sie ihm, die werfen so eine Bohne hin, in so ein Jellybean, und dann verwandelt er sich in einen Fallschirm, in eine Leiter, in irgendwas anderes und kommt aber auch auf eigene Ideen. Wenn sie irgendwo feststecken, dann kommt er ihnen hinterher und hilft ihnen wieder raus. Game Boy 1989 ist dann der Durchbruch der mobilen Plattformen. Auch die haben wir ja seit 1968 verfolgt. 78 verfolgt. Allerdings diese Microvisions von Mattel, die setzen sich ja nicht wirklich durch. Also es sind keine erfolgreichen Spiele. Das erfolgreichste oder die erste erfolgreiche mobile Konsole ist von Nintendo der Game Boy. Noch im schönen grünen Bildschirm. Und vielleicht eines der Gründe für den Erfolg ist Tetris. Das wird als Spiel mitgeliefert und das sind sogenannte System-Seller. Menschen kaufen den Gameboy, weil sie Tetris spielen wollen und dann entdecken sie, man kann auch noch andere Spiele spielen. Also für viele ist, die kannten ja dieses Game & Watch, eine Konsole, ein Spiel. Die kaufen den Gameboy, weil sie dieses eine Spiel gesehen haben, von dem sie nicht mehr loskamen und entdecken dann, aha, da kann man noch andere Karten reinstecken und kaufen noch andere Spiele. Also hier so die Launch-Title ist Super Mario World, Tetris, Alleyway, Solar Striker. Und dann ab 93 Legend of Zelda, Link's Awakening. Nintendo beginnt seine Franchises einerseits auf die statischen Konsolen und dann aber auch auf die mobilen Konsolen zu adaptieren. Der Game Boy wird das Synonym für mobiles Spielen. Und bis heute, muss man sagen, sind die Nintendo-mobilen Konsolen die einzigen, die als reine Spielkonsolen mobil überlebt haben. Die stehen massiv unter Druck durch die Smartphones und vielleicht auch die Tablets. So, das ist zwar noch eine DS und eine 3DS, die DS ist noch sehr erfolgreich, die 3DS schon nicht mehr. Und die Nachfolger wird man sehen, ob Nintendo an dem Markt überhaupt noch weitermacht. Aber wahrscheinlich, naja, dadurch, dass sie ihre Franchises so festhalten, reicht es dann, dann kaufen die Leute halt die nächste DS nur um Zelda oder um Pokémon zu spielen. Oder die Switch macht es, weil die Switch so eine Mischung ist. Eigentlich soll sie mobil sein und stationär. Vielleicht ist das der Weg in die Zukunft, wir werden sehen. Ob Nintendo noch eine eigene, nur mobile, noch kleinere Konsole rausbringt oder ob sie sagen, nee, die Switch ist unser Hybridsystem. Atari versucht es nochmal mit dem Lynx. Also wirklich gegen den Game Boy, ab 1989 fängt es an, gegen den Game Boy gerichtet mit einem entscheidenden Fehler. Also es gibt ein Farbdisplay, das ist ganz fantastisch, viel besser als die Nintendo-Konkurrenz. Das Ding braucht aber 6 Batterien und Batterien in den 90ern waren richtig teuer und hat nur 4 bis 5 Stunden Laufzeit. Achso, nee, beim Game Boy sieht man, Game Boy hatte viel mehr, glaube ich, 12 Stunden, 18 Stunden Laufzeit, weil er nicht so eine hohe, technische Anforderung hat und kostet $190. So, jetzt hat man als Käufer die Möglichkeit, ich kaufe mir so ein hervorragendes Gerät, habe wenig Spiele, also keine wirklich guten Franchises, man setzt weiterhin auf so Adaptionen, Batman Returns und so, oder Desert Strike Return to Golf, also der Golfkrieg wird auch im Spiel aufgearbeitet, aber ich habe eine Konsole, die eigentlich nicht wirklich mobil ist. 4 bis 5 Stunden reicht für die wenigsten Anwendungen und danach müssen wieder neue Batterien rein. Also der Hauptgrund für Mobilität ist ja die lange Autonomie, wird hier missachtet. Genauso Sega mit dem Game Gear, also dem Portable Master System, noch cleverer. Die sagen, wir haben das Master System, das verkauft sich gut, das hat viele Spiele und wir bauen eine tragbare Version. Also damit kann man dieselben Spiele, die man zu Hause spielt, kann man auch tragbar machen. Das haben Sie ja bestimmt schon mal gehört. Also das ist das, was Nintendo jetzt macht, halt in einer Konsole. Aber hier auch gilt, 6A, 4 Batterien, 4 bis 5 Stunden Laufzeit. Es ist einfach technisch nicht anders machbar. Wenn ich Farbe haben will und Ton, dann frisst das Ding Strom. Und auch das führt dazu, es gab zwar tolle Spiele, aber warum soll ich mir das mobil kaufen, wenn ich es mobil eigentlich kaum nutzen kann, weil ich ständig Batterien mitschleppen muss, dann kaufe ich mir gleich ein Master System und kann es an den Fernseher anschließen. Die Spiele sind ja eh die gleichen. So, und das führt dazu, dass die einzige Konkurrenz, die es auf dem Segment damals gibt, Sony ist noch nicht am Markt, Microsoft erst recht nicht, sind Sega, Atari eigentlich ja auch nicht mehr, aber sie haben es ja nochmal versucht. Und Sega, die vergaloppieren sich beide mit falschen technischen Spezifikationen und auch nicht so guten Spielen, sodass Nintendo die Marktherrschaft im mobilen Sektor übernimmt. Und die liefern ja einen Erfolg nach dem anderen. Also weil sie eine erfolgreiche Franchise nach der anderen haben und dominieren bis halt 2010 den mobilen Spielemarkt. Also hier sehen Sie sowas wie Sonic oder Lion King, das sind so typische, das waren die erfolgreichsten Spiele auf der Sega Game Gear. Arcade hat noch was zu sagen, das endet ja dann Mitte der 90er. Einerseits mit Street Fighter 2 ist so der große Erfolg nochmal 91, der wirklich ein neues Genre nicht begründet. Wir haben die Vorläufer ja auch gesehen. Street Fighter ist älter, Kampfspiele sind noch älter, aber Street Fighter 2 macht so ein bisschen, also macht es fantastischer. Es gibt jetzt überrealistische Bewegungen, also es ist kein realistischer Kampf mehr. Die können Magie und die können springen und Dinge machen, die man physiologisch gar nicht hinbekommt. Aber das sorgt dann dafür, dass es eine sehr große Bandbreite an Spielfiguren gibt, weil halt jeder seine eigene Magie hat oder seine eigenen Feuerbälle und Spezialmoves. Das ganze Setting wird halt so ein bisschen comichafter, deutlich comichafter als bei Street Fighter 1 noch und begründet das, also alles Kampfspiele, die sie bis heute kriegen, ob es Smash Brothers ist oder die Tekken-Reihe und die Soul Calibur-Reihe, das sind alles Klone von Street Fighter, also sagen wir mal inspiriert von Street Fighter mit entsprechenden Variationen. Also die einen mit Schwertern und die anderen ohne. Ich habe Ihnen das ja in der Action-Vorlesung alles erzählt. Mortal Kombat kommt raus, auch dazu hatte ich, glaube ich, schon was gesagt. Ist auch ein Kampfspiel 93 mit Full-Motion-Video, also die Figuren sind gefilmte Schauspieler. Entsprungen aus einem 3D, aus so einem schlechten B-Movie, so einem Kung-Fu-Demo, B-Movie. Spannend ist vielleicht, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, die Werbung. So Real It Hurts, also das ist begleitet Spiele seit je, also das egal, was da für ein Spiel ist, es könnten Pixel sein, die hätten diese Werbung gemacht, aber schauen Sie sich die Spieler an, das sind Kinder, die sind irgendwie 6 bis 10 oder 8 bis 12. So, und das ist die Zielgruppe für Computerspiele, sind Kinder. Jetzt kriegen die aber ein Spiel, wo sich die Spieler die Wirbelsäule rausreißen oder den Kopf abschlagen oder sie, also Mortal Kombat hat sich ja dann in Mortal Kombat X nochmal selbst überboten, was die Finish-Moves angeht, aber die waren schon damals recht explizit. Habe ich die Ihnen gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich zeige es Ihnen nochmal. Also Sie wählen es aus. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Raiden wins. Achso, der muss aber zweimal gewinnen. Fight, fight, fight. Also, da schlägt er den Kopf ab. Hier, wenn er zweimal gewonnen hat. Es gibt ja immer, sobald sie den bei Null haben, kriegen sie den Finish-Move. Finish him. Und jetzt. Achso, der hat nur einen Finish-Move. Okay, der reißt ihm den Kopf ab. Also, Sie können sich das anschauen, wenn Sie das interessiert. Die Finish-Moves von Mortal Kombat 93. Die wurden aber nicht so richtig gutiert. Also das hat, zu der Diskussion kommen wir noch. Jetzt ist erstmal Arcade und Amerika hat kein Rating-System. Wir haben ja die Automaten-Selbstkontrolle in Deutschland seit Loverboy. Insofern ist dieses Spiel ganz klar, das taucht überhaupt nicht auf im europäischen, oder zumindest im deutschen Markt. Also gewaltverherrlichend und das dürfen nicht mehr Erwachsene spielen. In Amerika ist das was anderes, aber die Diskussion kommt gleich. Es gibt noch andere Konsolen, wir sind jetzt in der vierten Generation. Nee, das ist noch die dritte Generation. Die PC Engine ist so ein Versuch von NEC mit Konsolen Geld zu machen und sie wussten, wir brauchen irgend so ein Plattform-Maskottchen. Die einen haben Mario, die anderen haben Sonic, wir machen Bonk. Bonk's Adventure, das ist so, im Grunde genommen ist es Mario in der Steinzeit, aber ist so eine drollige Figur, aber es reicht nicht als Systemseller, auch wenn es die erfolgreichste Franchise ist und diese Plattform verschwindet dann auch recht bald wieder. Also die dritte Generation endet in der Zeit und die vierte Generation mit 16-Bit-Architektur taucht auf, angeführt von Nintendo Super NES, die 88 in Japan, 90 dann in Amerika, Europa auf den Markt kommt. Und die System-Seller sind hier, naja, Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country. Nintendo bis heute lebt davon, dass sie so starke eigene Franchises haben und man muss sagen, sehr gute Game-Designer, die sich sehr stark an dem am Spielerlebnis orientieren. Also Miyamoto ist bekannt dafür, dass er gar nicht so sehr, also der guckt sich nicht irgendwelche Skripte und Stories an, der nimmt den Controller in die Hand und sagt dann, okay, mach was damit, was kann man damit anstellen? Und die konstruieren gerade für solche kleinen Systeme wie die SNES, also kleine Spiele, ist Nintendo ungeschlagen. man weiß, wenn man ein Nintendo-Spiel kauft in den 90ern, das ist ein gutes Spiel. Es gibt kein wirklich schlechtes Spiel. Es gibt Spiele, die mehr oder weniger erfolgreich sind, aber die funktionieren alle ziemlich gut. Heutzutage ist das große Problem, weil Nintendo nie gelernt hat, große Spiele zu entwickeln. Nintendo hat immer gelernt, guck dir deinen Spieler an und mach dem was Tolles. Und dann baut man tolle Level daraus. Aber inzwischen sind wir bei Budgets von 100 Millionen Dollar und so Breath of the Wild geht noch. Aber die wissen überhaupt nicht, wie sie was anderes machen, als das, was sie immer schon gemacht haben, halt in schöner. Deswegen ist dieses Super Mario Kart auch in Version 8 im Grunde genommen dasselbe Spiel wie 1992. Es ist halt total gepolished. Aber mehr fällt da nicht ab. Und auch die Super Mario Worlds werden dann Super Mario Galaxies. Es ist immer noch im Kern dieses Spiel und es funktioniert als Spiel immer noch gut, aber es gibt keine anderen Spiele, die aus dem Hause kommen können. Sie kaufen sich das dann über Dritthersteller und man wird sehen, die Wii U ist gescheitert, weil es zu wenig andere Hersteller gab, die Spiele für die Wii U geschrieben haben. Alles, was von Nintendo kam, war großartig, aber es war zu wenig. Und die anderen haben irgendwann gesagt, ich entwickle doch nicht für die PlayStation, die Xbox und die Wii U. Dann nehmen wir die Wii U, verkauft sich sowieso nicht, das war so ein Henne-Ei-Ding. Deswegen schreibt keiner Spiele, weil es zu wenig Wii Us auf dem Markt gab und die gab es, weil es zu wenig Spiele gab. Und Nintendo selber kann das nicht liefern. Und das wird man sehen, ob es in der Switch gelingt, mehr Spielehersteller ins Boot zu holen. Falls nicht, muss ich die Switch verkaufen durch Nintendo-Titel. Also es wird wieder ein Donkey Kong Country kommen und ein Yoshi wird kommen und ein Kirby wird kommen und ein Smash Brothers, alles wird kommen. Und ob die anderen, also FIFA, es läuft jetzt, weil FIFA überall läuft, aber ob es wirklich tolle Titel gibt, die auf der Switch laufen, vielleicht sogar Switch-exclusive sind, das wird sich noch zeigen. Aber Nintendo weiß das, lizenziert seine Figuren auch nicht andere, also Sony und Microsoft können keine Mario, Pokémon oder Zelda-Spiele machen, sodass Nintendo im Grunde genommen sich selber trägt. Und wenn sie zu wenig Geld haben, machen sie ein Pokémon und dann haben sie wieder genug. Andere sind hier Zelda, Square, Secret of Mana, eines der ganz bekannten Japanese RPGs. Wird aber, denke ich, am Donnerstag von Daniel thematisiert, weil sie über Rollenspiele sprechen. Das sind so die großen Klassiker, die bis heute auch Bestand haben. Also es gibt immer noch eine Fangemeinschaft für Secret of Mana oder Chrono Trigger. Zum Teil auch, weil es Remakes gibt, aber einfach auch, weil man die immer noch zugänglich hat. Oder Super Metroid, also die Metroid-Reihe, wird auch entsprechend fortgesetzt. Ein anderes Spiel, was in der Zeit entsteht, was völlig irrelevant ist, bis auf eine Spielmechanik, ist Wolverine Adamantium Rage, also eine schlechte Adaption von X-Men, also den X-Men Comics, aber das Ding hat Regenerating Health, also das erste Spiel, in dem sich die Lebensleiste von selbst wieder auffüllt. Das, was heute so kritisiert wird, von manchen Spielern zumindest, dass man im Grunde genommen sich ja nur mal, also man wird schwer verwundet, alles voller Blut, dann stellt man sich hinter so eine Wand und schwupps ist man wieder geheilt. Die Spiele sind heute nur so ausbalanciert, dass man das braucht, weil man in den 90ern konnte man anfangs den Geschossen noch ausweichen, bei Doom muss man einfach zur Seite treten. Bei den heutigen Spielen wird jeder Schuss ein Treffer und dann muss man halt sehen, dass man seine Lebensleiste auffüllt, indem man mal kurz die Kampfszene verlässt. Und das ist so ein Mechanismus, der hier 94 zum ersten Mal auftaucht und dann recht bald auch übernommen wird. Es gibt von Sega in der gleichen Generation das Mega Drive oder die Genesis, ich glaube Mega Drive in Amerika, Genesis in Europa, auch vierte Generation, also 16-Bit-Architektur. Und das ist noch so der Heyday. Damals war der große Streit zwischen Sega und Nintendo. Das war das, was heute PlayStation und Xbox sind. War halt da, und Nintendo ist ja so, gibt es dann auch. War halt in den 90ern Nintendo Sega mit diesem ganzen Problem der Exclusive-Titel. Und wenn man Spiele mochte, dann musste man irgendwie beide Konsolen haben. Also Sonic ist vor allem der Sega. Sonic the Hedgehog ist Sega Beispiel, weil Sega ziemlich klar seine Stärken kennt. Wir haben die schnellere Maschine. Und während der Mario halt so gemächlich durch seine Level hüpft, dann flitzt der Sonic da hin und her. Habe ich Ihnen ja auch schon erzählt, als wir über Plattformer gesprochen haben. Das ist so einer der Gründe, dass es technisch ist, ist der Mega Drive, ist es der Nintendo-Maschine überlegen. in dieser Hinsicht zumindest, und sie nutzen es auch entsprechend aus. Ansonsten entstehen aber die Spiele eben vielleicht, weil es so sehr stark auf Adaptionen Wert legt oder auf Recycling alter Franchises, entsteht gar nicht so viel Exklusives zumindest, was nicht auf anderen Plattformen auch möglich ist. So dass spielhistorisch da gar nicht so viel zu vermelden ist, außer Night Trap. Haben Sie das schon gehört? Night Trap, ein interaktiver Film, ein entsetzlich interaktiver Film, also nicht besser als die ganzen B-Movies, die man kennt. Sie müssen nämlich, also das hat eine spannende Geschichte, wieso es ist, wie es ist, aber es gibt vor allem diese Szene, achso, vielleicht kurz zu erklären. Sie überwachen hier ein Haus und haben in jeder dieser Räume eine Kamera. Da können Sie hin und her schalten. Das Spiel war ursprünglich für einen Videorekorder gedacht. Also ein achtspuriges Gerät, was auf einer VHS-Kassette 8 Spuren unterbringen konnte. Und Sie können immer switchen, aber der Film läuft erbarmungslos durch. Sie können da nicht zurückspulen. Und hier ist auch, auf jeder Kamera läuft ein Bild und Sie müssen rechtzeitig springen zu den anderen. Wenn er sagt, ich gehe jetzt mal in die Küche, dann wissen Sie, ich muss mal hier die Kamera hinschalten und dann dahin, weil die Spuren laufen. Zum Teil gibt es auch parallele Handlungen, dann müssen Sie entscheiden, wo Sie hinschauen wollen. Und es gibt, was man machen kann, es gibt irgendwelche Vampirverbrecher, die sich dort irgendwie reingehen, die müssen sich fangen, Night Trap. Also Sie müssen Fallen aufstellen, dass Sie dann in diese Falle laufen. Es gibt eine Spur, die ist für diese Fallen vorgesehen. Und wenn Sie es nicht machen, dann bringen die einen um, beziehungsweise das Spiel ist zu Ende. So, das ist die Prämisse des Spiels und dann gab es diese denkwürdige Szene in dem Spiel, wo sie, genau, also sie ist im Bad, so leicht bekleidet, aber man sieht nichts, was in Amerika unschicklich wäre und jetzt kommen diese Gangster da rein, weil sie nicht als Spieler, sie haben als Spieler versagt und sie haben sie nicht wirklich eingefangen. Das sind ja Vampire, die haben nämlich, das ist nicht das, was sie denken, das ist, genau, damit wird sie jetzt irgendwie gefangen und dann wird ihr das Blut ausgesaugt, weil das Techno-Vampire sind, das wird dann hinten auf dem, sehen Sie hier, so geht das ab. Also eine ganz grauenhafte Mörderszene, die jetzt ausgeblendet wird. Das war ein Spiel, ein actual video game. So, und er sagt, was habe ich da gesehen? Ich sage, unglaublich, du hast versagt, du hast es nicht geschafft, Game Over. Sie haben verloren als Spieler. So, you're out. Okay, also das ist Night Trap. Das ist die berühmte, berüchtigte Badezimmer-Szene aus Night Trap. Das war das eine Spiel, was rauskam. Das andere war Mortal Kombat auf Konsolen, und zwar Arcade, DOS, Game Boy, Game Gear, Mega Drive, Sega CD, Sega Master System, SNES. Überall gab es Mortal Kombat. Und nicht Finish Him, also explodierende Köpfe in Kinderzimmern, war selbst den Amerikanern zu viel. Aber noch zu vieler war ihnen Szenen, in denen Frauen umgebracht wurden. Zumal die da drauf geguckt haben, die haben das Spiel ja gar nicht gespielt. Die haben mal gedacht, das Ziel des Spiels ist es, dass man Frauen jagt und umbringt in dem Spiel. So, das wäre so ein brutales, sexualisiertes Frauenmörderspiel. Das führte in Amerika zu einer Kongressanhörung, wo sie den Spielen alle möglichen Dinge unterstellten, insbesondere, dass sie die Jugend verderben und die Sitten untergraben und dass das ganze Medium verboten gehört. Und große Diskussionen entstanden, die kann man heute noch nachschauen, die halt geprägt sind von völliger Unkenntnis der Anklägerseite, weil die so ein Filz spielen die gar nicht. Das muss man nicht spielen, um zu wissen, dass es schlecht ist. Das nimmt so ein bisschen die Killerspieldiskussion dann ab 1998 in Europa vorweg oder in Deutschland. Also Loverboy war völlig unterm Radar, also diese Spielautomaten, weil die nicht für Kinder zugänglich waren. Und die Bundesprüfstelle hat ja schon seit 1984 zensiert, beziehungsweise beschlagnahmt oder indiziert. Also das war schon, also die entsprechenden Strukturen gab es schon, dass man die Jugend vor den schlimmsten Werken schützen kann. In Amerika führte es aber 1993 dann zum Video Game Rating Council. Ach so, jetzt sehe ich mein Problem. Mein Kabel ist zu kurz. Also das führte dann zur Einführung von solchen Rating-Empfehlungen ab 13, ab 17 oder General Audience und dann ab 94 zur Entertainment Software Rating Board mit den Children, Teenage, Major, Adult und mit den allen möglichen Kennzeichnungen, enthält Drogen, enthält Gewalt, explizite Sprache, Sexszenen oder Szenen, die Angst machen oder sowas. Das kann man heute alles individuell draufschreiben, sodass es jetzt auch in Amerika ein Schutzsystem gibt, ein Jugendschutzsystem gibt für Computerspiele. Auf der anderen Seite wird nicht so viel zensiert. In Deutschland wird ja massiv geschnitten bis heute. Werden Spiele selbst ab 18 mit entsprechenden Szenen werden da rausgenommen, beziehungsweise seltener, inzwischen wird häufig so uncensored oder ungeschnitten wird dann beworben. Aber die Computerspielgeschichte in Deutschland ist voller Zensur. Das heißt nicht Zensur, weil eine Zensur findet ja nach laut Grundgesetz nicht statt, aber es ist eine Zensur, indem man sagt, sie dürfen hier nur veröffentlichen auf dem Markt, wenn sie die Szenen rausnehmen, wenn das Blut grün wird und Gegner verschwinden. Und die Szene können Sie gleich sparen, so, sonst kriegt es hier keine Freigabe. Also wenn das keine Zensur ist, weiß ich nicht, aber es gibt entsprechende Seiten, in denen das alles dokumentiert ist und die Möglichkeit über Österreich die Titel dann doch zu bekommen. Oder in den Hinterzimmer der Videospielläden, also gerade im Gebrauchtbereich, gibt es wie in den Videotheken dann so eine ab 18 Szene, müssen Sie auch explizit fragen, oder unter dem Ladentisch können Sie dann Bulletstorm kaufen. So, die SNES und Mega Drive, hier sieht man zwei Adaptionen, sind komplett unterschiedliche Systeme. Ist nicht wie Xbox und PlayStation, alles auf der gleichen Hardware-Basis. Und Sie müssen einfach das Spiel einmal für die und für die andere Plattform rausgeben. Sie müssen das Spiel komplett neu schreiben. Hier sieht man es auch, John Madden Football oder FIFA International Soccer oder NBA Jam. Also das sind Sportspiele, hatte ich ja letzte Woche auch erwähnt, wie die sich entwickelt haben. Das geht in der Zeit los, diese bekannten Reihen, Sportspiele sind älter, aber jetzt die Reihen, die ja bis heute auch diese jährliche Upgrades haben, die fangen in den 90er Jahren an auf den Konsolen der vierten Generation und werden erstmal entwickelt für verschiedene und inzwischen überlegt man sich natürlich, für welche Plattform man diese Spiele auf den Markt bringt. Also das ist so der Konsolenmarkt Anfang der 90er. Auf der anderen Seite gibt es noch die Homecomputer, die enden dann auch, so ähnlich wie die Arcades. Der Amiga 500 gibt es noch, der Macintosh ist noch, dafür ein Gerät von 84, ist noch verblüffend innovativ. Vielleicht auch, weil da noch, also viele Liebhaber sind halt Mac-Fans. Apple hat schon immer geschafft, seine Kunden dann doch sehr stark auf die Hausmarke einzustimmen, die dann einfach sagen, ich liebe Apple und deswegen entwickle ich für Apple Computerspiele. Und Atari ST, den gibt es auch noch, eher dieser Musikercomputer. Aber das sind so die letzten Homecomputer, kann man sagen. Wobei der Macintosh ist eigentlich nicht als Homecomputer vermarktet, aber wird dann doch dafür benutzt. Dafür ist er aber zu teuer. Also so eine Mischung als Arbeitscomputer für den Kreativbereich und Homecomputer für die besser Betuchten. Spiele, die auf diesen Computern erscheinen, sind zum Beispiel Prince of Persia. Das ist ein Apple II, jetzt nicht Macintosh, ein Apple II-Spiel von Jordan Mechner, habe ich Ihnen ja auch schon gezeigt, der seinen Bruder da aufgezeichnet hat, um die cinematische Animation hinzubekommen. SimCity ist so ein Spiel, was auf Homecomputern entsteht und dann auch einen PC-Port hat. Also ein Spiel, was erstmal sich überhaupt nicht verkauft, weil es ja kein Ende hat und überhaupt kein Spiel ist, sondern eine Simulation. Hatten wir in der Simulationsvorlesung angesprochen. Lemmings ist der Riesenhit Anfang der 90er, also das ist so ein Spiel, was jeder kannte, das war so ein Riesenhype, das sind so kleine, drollige Figuren, die sie vom Start zum Ziel führen müssen und die haben halt irgendwelche Hindernisse und die können sie dann umwandeln, können sagen, du wirst ein Gräber, du kannst springen, du kannst klettern und du kannst dich in die Luft sprengen und dann müssen sie halt den Level so freilegen, dass sie vom Start zum Ziel wirklich es schaffen. Sie sehen unten die Lemminge, die sie haben, also sie haben keinen Blocker mehr, sie haben eigentlich nur 50 Figuren und sie müssen mindestens 20 oder so zum Ziel bringen. Das ist ein Puzzlespiel, ein dynamisches Puzzlespiel und man kann sich heute nicht mehr, doch man kann sich, wenn man spielt, es ist halt nett, aber in der Zeit war das ein Riesenhit. Auf jeder Plattform lief Lemmings und jeder kannte das. Es gibt, jede Zeit hat so ein Spiel, so vielleicht wie Pokémon Go, war ja auch so ein Riesending, jede Zeit hat so ein Spiel, wo man hinter sich fragt, warum war das eigentlich so groß damals, aber in der Zeit heraus kann man es verstehen. Moorhuhn war ja dann um die Wende da zu den Nullerjahren war das ja auch so ein Phänomen. Hier gibt es andere Spiele, Vroom für den Amiga als Fahrsimulation, sofern man auf dem Homecomputer simulieren kann, aber ein Rennspiel mit 3D, auch das ist Anfang der 90er noch sehr früh. Die meisten Spiele hatten Pseudo-3D, so wie hier Sensible World of Soccer oder 2,5D, weil für 3D war die Zeit noch nicht reif, aber man sieht hier schon so Polygone, ist halt alles sehr grob aufgelöst. Aber der Versuch, wirklich in so eine 3D-Welt reinzukommen, das fängt ja in der Zeit erst an. Habe ich Ihnen in der Grafikvorlesung ja auch gezeigt. Wir werden es aber in den nächsten Vorlesungen sehen, dass also um 93 kippt die Welt, also die Computerspielwelt, und 3D wird plötzlich polygonbehaftet. Was anderes ist so auf dem Commodore Monkey Island von 1990, das sind auch Homecomputerspiele erstmal. Aus dem ganz einfachen Grund, dass nämlich der Personal Computer noch überhaupt nicht die Multimedia-Fähigkeiten hatte, weder Musik noch die Grafik, die musste man nachrüsten. Natürlich erscheint Monkey Island auch auf dem PC, aber das ist dann nur für diejenigen, die den entsprechend von der Büromaschine zu einer Spielemaschine hochgerüstet haben. Es wäre dumm, sich nur an den Personal Computer Markt zu wenden, auch wenn die Rechenleistung vergleichsweise viel höher ist, als was es auf Homecomputern gibt. Aber die Verbreitung als Spielecomputer ist noch nicht so weit, sodass man Spiele, die das Dispositiv Tastatur brauchen, also gar nicht so sehr Maus, die werden auch für Homecomputer rausgegeben. Deswegen Monkey Island ist so eine Mischung aus Homecomputer und PC-Spiel. Point-and-Click-Adventure auf Konsolen läuft es gar nicht, sowas, sondern man braucht ja da eine Maus, um irgendwo hinzuklicken. Und bei manchen dieser Spiele dann Tastaturen für Eingaben, bei Monkey Island dann nicht mehr. Was aber läuft, und das ist der Vorteil des PCs, was andere Dispositive nicht haben, ist die Vernetzung. Also sie haben das erste Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 1991 mit Neverwinter Nights über das America Online Netz. Das ist noch nicht das Internet. Das ist kommerziell noch gar nicht verfügbar. Aber America Online ist eine Firma, die Einwahlknoten anbietet. Da kann man sich per Telefonmodem einwählen und kann dann Nachrichten austauschen auf Bulletin Boards, hat Chats, hat Online-Banking, E-Commerce, also Dinge, die man machen kann. Und Spiele. So, und es gibt so verschiedene kleine Spiele, Schach, Go, Bridge, solche Sachen. Aber man kann es auch ehrgeiziger betreiben, und Neverwinter Nights, das ist aus D&D so ein Szenario, inzwischen gibt es ja wieder Neverwinter, das also das gleiche Szenario bedient, ist ein frühes, also das erste grafische MMORPG. Sie hatten ja schon die Mats als Textgames, aber das basierte darauf, dass die Leute spielen konnten, die... Das ist halt die Soundqualität eines PC-Speakers. So, hier wählen Sie dann diese, also das ist D&D schon für Hardliner. Das ist die Grafik. Das ist so die typische Computer-Rollenspiel-Grafik Ende der 80er, Anfang der 90er. So mit kleinen Bildern, kleinen ISO, so perspektivischen, so Pseudo-3D-Grafiken. Jede Menge Tabellen, weil das für Pen-and-Paper-Spieler gedacht ist, also die sich mit den Regeln auch auskennen, beziehungsweise bereit sind, sich da einzuarbeiten. Was sie hier nicht mehr haben, weil es, glaube ich, keine Originalaufnahme ist, ist wirklich diesen Multiplayer. Hier sieht man das vielleicht, nee, auch da nicht. Also solche Szenen, da könnte man dann mehrere Spieler haben. Also es ist schon so ein Party-Game, dass es also gruppenbasiert gespielt werden kann. Aber es ist das, was dann später Ultima Online oder EverQuest oder World of Warcraft werden wird. Hier für AOL-Kunden bis 98, dann wird das AOL-Netzwerk geht dann in dem Internet auf und Neverwinter Nights wird eingestellt. Ein anderes PC-Spiel, was zuerst auf dem PC rauskam, vielleicht weil sich auch die Zielgruppe so ähnlich ist, also Simulationsspiele sind für PCs gut geeignet, weil die Leute, die PCs haben, sind häufig dann eben nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen, die dann auch bereit sind, sich intensiver auf ein Spielsystem einzulassen und nicht so viel Action brauchen oder auch gar nicht Action wollen, weil sie viel zu langsam sind und froh sind, dass sie halt andere Herausforderungen haben, so vom Schach kommend oder von anderen Brettspielen. Und Civilization ist ursprünglich auch ein Brettspiel, wird dann angepasst. Inzwischen ist es wieder ein Brettspiel, also eine Re-Adaption eines Brettspiels. Civilization als Begleitung der Menschheit von den Anfängen bis in die Zukunft. Das fängt an, insbesondere der Tech-Tree kommt daher, also diese Idee, dass man bestimmte Technologien erst benutzen und entwickeln kann, wenn man andere hat. Also sie brauchen, aus Stahl brauchen sie halt Industrialisierung und Metallwesen. Und aus Stahl ist eine der Grundlagen für das Automobil, also dass sie Autos bauen können. Und so, man kann halt nicht gleich Autos bauen, sondern man muss erstmal die Grundlagen davor haben. So, und das ist was, was sie heute in ganz vielen Spielen haben, diesen Tree, also dann auch Skill Tree, dass sie bestimmte Fähigkeiten nach und nach freischalten. Das verdanken wir aber eigentlich der Betrachtung, wie war das in der Menschheit, warum gibt es verschiedene Zivilisationsstufen, die einen haben Schießpulver, damit haben sie dann auch Waffen und Kanonen, die anderen haben noch kein Schießpulver, also müssen sie sich mit Wurf oder so Bogen oder Schwertern oder so behelfen. Und verschiedene Zivilisationsstufen zeichnen sich bei diesem Spiel vor allem durch Technologiestufen aus. Das hat dieses Spiel ja auch bis heute, dass sie immer sich überlegen, welche Technologie erforsche ich, aber sie können auch bestimmte Kulturen erforschen, Schrift oder Religion erfunden, und damit können sie sich dann Kathedralen oder Kultstätten bauen und zwischen denen dann hin und her reisen. Also es gibt dann verschiedene spielerische Vorzüge, wenn sie in ihrem Baum einen Schritt weitergekommen sind. Ein anderes berühmtes PC-Spiel ist Alone in the Dark als Frühform des Survival-Horror-Genres. Ich glaube, auch darüber wurde ja schon gesprochen, also der Vorläufer von Resident Evil, von Infogrames, das ist, glaube ich, eine französische Entwicklung, und lebte wie Resident Evil einerseits von der cinematischen Kamera, also dass sie eben in jedem Raum eine Kamera fest platziert haben, und sie sich so durch die Level bewegen, wodurch sie zwar eine 3D-Welt haben, aber das ist ein 2D-Spiel, darf man jetzt nicht verwechseln, weil sie die Hintergründe, die sind gezeichnet aus genau der Perspektive, sodass sie im Grunde genommen nur so eine 3D-Figur da durchschieben, die man wirklich auch aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann, weil man weiß ja nicht, wo die Kamera genau steht, aber alles andere ist ein Bild, vor dem sie sich bewegen. Und es sieht nur so aus, als sei es 3D, aber das sieht ziemlich gut so aus, und Resident Evil 1 wird es genauso machen. Und erfindet damit auch, also was macht man mit einer statischen Kamera, was kann man besonders gut machen? Na ja, so Überraschungs- und Schockeffekte, weil man ja die Kamera nicht steuern kann, kann plötzlich was aus der Seite springen. Und damit spielt dieses Spiel sehr gut. Und Alone in the Dark, auch das ist so eine Franchise, die gibt es bis heute, aber ist im Grunde genommen im Survival-Horror des Resident Evil des Frühen. Und jetzt haben sie es ja wieder so ein bisschen in die Richtung gezogen, ist es dann aufgegangen. Naja, und natürlich die großen Spiele, die dann die 90er prägen werden, die vom PC kommen und auch nur auf dem PC so richtig laufen, sind einerseits Wolfenstein 3D, habe ich Ihnen ja in der Shooter-Vorlesung genug zu erzählt, auch zu Super Noah's Ark als der von FSK 18 zu FSK 0, also der einfach nur ein Makeover, sie tauschen die Sprites auf und haben aus dem Shooter plötzlich ein Fütter die Tiere auf Noah's Arche spielt. In Deutschland wird das Moral Panic auslösen, also solche Spiele, das geht so gar nicht, nachdem man ja die 80er Jahre von Kriegsspielzeit noch freigehalten hatte, also es gibt keine Soldaten in Geschäften zu kaufen oder nur sehr eingeschränkte, kaum Waffen und wenn dann nur Colts für Wildwestspiele. Also Deutschland hat ja ein großes Problem mit Kriegssimulationen und Spielen immer schon gehabt und plötzlich kommt sowas, also das ist so derartig weit weg von dem, was man noch für angemessen hielt, dass man es natürlich sofort verbieten musste. Also da muss man gar nicht lange drüber nachdenken, das muss weg. In Deutschland wird Wolfenstein verboten wegen der Nazi-Symbole, also der Hakenkreuze vor allem. Deswegen wird es beschlagnahmt und nicht einfach nur indiziert. Niemand darf Hakenkreuze sehen. Das ist ein guter Grund. Aber auch sowas wie Doom, was dann ab 93 von id.Soft kommt, hatte ich Ihnen ja auch, die Geschichte haben wir auch nachverfolgt, ist in Deutschland so, das geht nicht. Ist aber Doom, ist das Spannende an Doom ist, ist ja nicht nur ein PC-Spiel, doch, glaube ich, ein PC-Spiel, das wird halt also per Shareware verbreitet. Also man kann die ersten Level kann man kostenlos runterladen bzw. auf Diskette bekommen und tauschen, und erst wenn man mehr Level will, muss man Geld bezahlen, also Free-to-Play, wenn Sie so wollen. Man füttert die Leute an und wenn man sie dann am Haken hat, dann lässt man sie bezahlen. Wobei, nach der Bezahlung hat man dann auch das komplette Spiel und nicht nur die nächsten zwei Level oder so. Das, so klug waren sie noch nicht bei id.Soft oder so dumm. Also es war einfach die Idee, du kannst es kennenlernen und spielen. Sodass sich aber dieses Spiel rasend schnell verbreitete. Insbesondere über das junge World Wide Web, oder das Internet. Über das World Wide Web wurde darüber geschrieben und dann über andere Programme wurde das dann runtergeladen. Es war ein Netzwerkspiel, netzwerktauglich. Also die Kampagne war gar nicht so spannend. Spannend war, dass man da mit Kumpels im Netz spielen konnte und gegeneinander antrete. Also diese Idee des Multiplayer-Shooter-Games wird geboren, verbreitet sich und da hilft dann auch keine Bundesprüfstelle, weil das einfach an der vorbei übers Netz verbreitet wird. Also das ist das eine Genre, das dann prägend wird für PCs in den 90ern, bis dann mit GoldenEye Shooter auf Konsolen wechseln und heutzutage ist es beides, also es geht auf der Konsole oder am PC, aber in den 90ern war klar, es ist ein Spiel, da braucht man Tastatur und Maus, das geht an Controller nicht. Und das andere typische Spiel, was wir auch am nächste Woche Donnerstag dann sehen, Real-Time Strategy. Hier Warcraft von 1994, es gibt Vorläufer auf dem Amiga, da komme ich aber in der nächsten Vorlesung hin. Die Idee, dass man Strategiespiele mit Echtzeitelementen verknüpft und Strategie nicht sowas ist wie eine Brettspieladaption, sondern ein Spiel, was sich in Echtzeit entwickelt, selbst wenn der Spieler nichts macht. Das geht auf Brettspielen nicht so gut. Das geht schon, aber man muss dann sehr diszipliniert spielen. Der Computer macht das einfach selbstverständlich und kümmert sich darum. So, das ist so, aber Sie sehen es ja schon 94, das durchbricht so ein bisschen die Zeit dieser Vorlesung, die ich an dieser Stelle auch beende, um dann gleich zur nächsten vorzudringen. Ich speichere hier nur kurz ab.